Ich lese aus Apostelgeschichte 2, den Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ja, Herr Jesus, das wollen wir tun, wollen dich ansprechen, wir wollen dir unser Herz hinlegen, wollen dich bitten, dass du es anrührst, dass du unsere Ohren öffnest, damit wir es verstehen, was du uns sagen möchtest, und dass es so viele Aspekte des Dienstes gibt und du bist der allerhöchste Diener. Vielen Dank, dass du für uns da bist. Amen.
Amen. Ja, wir haben als Thema ein ganz besonderes Thema, ein grundlegendes Thema, und ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal eine Predigt darüber hatten. Wie sieht ein schriftgemäßer Gottesdienst aus? Was muss, was kann, was sollte sein? Was sollte nicht sein? So muss es am Schluss heißen. Und ich habe etliche gute Gedanken entnommen von Pfarrer Gintrowski, und der unterscheidet drei Kategorien von Gottesdienstbesuchern. Die erste kennzeichnet er so. Er schreibt, es gibt Gottesdienste, die Menschen begeistern, inspirieren und ermutigen. Gottesdienste, die man auf keinen Fall verpassen möchte. Gottesdienste, zu denen jeder fröhlich und ohne sich zu schämen seine besten Freunde einlädt und zu ihnen sagt, das musst du gesehen haben. Dann charakterisiert er die zweite Gruppe als die, die zu so einer Art Pflichtveranstaltung kommen. Er benutzt dann den Vergleich, wie man halt auch zum Zahnarzt muss. Man macht's nicht gern, aber es muss halt sein. Und die dritte Gruppe, die ist so irgendwo dazwischen, die hat das als gute Gewohnheit und das ist für sie ein wichtiges Element in ihrem Leben. Und wir merken schon, wie unterschiedlich die Vorstellungen sind, und die Frage ist ja doch, wo ordnen wir uns eigentlich ein? Was erwarten Sie, was erwarten wir von einem Gottesdienst? Hauptsächlich kurzweilig, unterhaltsam? Gut, langatmig, langweilig will wohl auch keiner. Also ein bisschen muss ja schon Pep drin sein. Was ist eigentlich das Wichtigste? Die coole Musik, die Predigt oder die Begegnung mit den anderen? Und man merkt schon, wie unterschiedlich die Erwartungen sind. Und wenn die Erwartungen so unterschiedlich sind, dann ist auch so manche Erwartung, die enttäuscht wird. Das führt zu langen Gesichtern. Aber was soll eigentlich der Gottesdienst? Welche Aufgabe, welche Funktion hat er in der Gemeinde? Also es soll wirklich um den sonntäglichen Gottesdienst gehen. Wir werden gleich noch sehen, dass dieser Begriff so in der Schrift gar nicht vorkommt. Aber es soll um diese einmalige, besondere Versammlung in der Woche gehen, in der Regel in unserem Kulturkreis am Sonntag, Sonntagvormittag. Und da ist ja schon die Frage, was denkt sich der Herr dabei, wenn er so etwas will, wenn er so etwas anordnet? Ich habe auch Dr. John Payne dazu gelesen, ein amerikanischer Dozent und Pastor, und er sagt, verlasst eure Versammlung nicht. Und er spricht davon, dass der gemeinsame Gottesdienst unverzichtbar ist. Das wäre ein absolutes Muss in der Bibel. Nun, ich kann ja jetzt nur einzelne Schlaglichter setzen. Eine Predigt ist immer eine gewisse Auswahl, eine gewisse Zielrichtung, auf die man hinaus möchte. Das sind immer Elemente, die weniger beleuchtet werden oder gar nicht beleuchtet werden. Wenn wir an die einzelnen Elemente eines Gottesdienstes denken, das Wort, das Gebet, die Lieder, die Lesung, die Stille, das Versammeln, also die Gemeinschaft oder Brotbrechen, da merkt man schon, da kann man ja ganz leicht darüber schon locker 1, 2, 3, 4 Stunden halten. Aber es soll jetzt wirklich mal um diese, ich nenne es jetzt sonntägliche Versammlung gehen. Unsere Geschwister in Israel, die wir messianische Juden nennen, weil sie an den Messias Jesus glauben, die haben nämlich ihre Versammlung natürlich am Schabbat, am Samstag. Das ist sozusagen ihr Sonntag. Und ich will jetzt auch gar nicht thematisieren auf diesen heißgeschichtlich-kirchengeschichtlichen Wechsel vom Sabbat zum Sonntag. Das ist jetzt heute gar nicht das Thema. Der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Bischof Huber, war ja in Heidelberg auch Professor, nennt den Gottesdienst wohl zu Recht Keimzelle und Herzschlag der Gemeinde. Also, jetzt mal ganz ehrlich, man fühlt sich nicht immer den Herzschlag oder den Puls. Aber wenn er fehlt, ist auch nicht gut, oder? Also da merkt man schon, wie zentral das ist. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, ein paar Punkte zu nennen. Wie sieht denn jetzt ein schriftgemäßer Gottesdienst aus? Also es geht ja nicht darum, was stelle ich mir darunter vor, sondern was stellt sich Gott darunter vor? Was verbindet Gott damit, wenn im Namen Jesu, im Namen Gottes eine Versammlung stattfindet? Sie können ja mal nachdenken. Was muss eigentlich unbedingt sein? Was kann sein? Und was sollte nicht sein? Oft fällt einem ja das Negative zuerst ein. Aber fangen wir mal an. Was muss sein? Und Hans hat ja heute eine umfassende Schriftlesung vor sich gehabt. Man sagt auch, das ist die Verfassung für die Gemeinde. Karl Geier etwa hat aufgrund dieser Stelle zusammen mit seiner Frau täglich das Mahl gefeiert. Ja? Und das gibt's auch heute noch in bestimmten Richtungen. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Und in diesem Vers taucht dann auch noch das täglich auf. Ja, also Lehre der Apostel, wo finden wir die? Wenn das ein Muss-Element ist, natürlich in der Schriftlesung, die war heute recht kurz, natürlich in der Predigt, denn die Predigt ist die Auslegung von Gottes Wort. Könnte man eigentlich schon fragen, ja, warum macht das Gott so? Warum sagt Gott nicht, lest einfach nur die Bibel und ich gebe jedem Einzelnen das Verständnis? Da braucht noch keiner darüber seine Gedanken sagen. Es ist ein Geheimnis, wie Gott seine Mitarbeiter mit einbezieht. Aber es ist so. Also Schriftlesung und Predigt, das hat mit der Lehre der Apostel zu tun. Dann die Gemeinschaft im Licht. Ist ja nicht irgendwie, der Kegelclub ist auch zusammen. Und wenn die da Tischgemeinschaft in Anführungszeichen auf der Mündner Wiese hatten oder am Cannstatter Wasen, dann ist es nicht die Gemeinschaft, die Gemeinde ist vielleicht eine Interessengemeinschaft. Aber Gemeinschaft in der Bibel heißt in der Ausrichtung zu Gott, in der Verbindung mit Gott, Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Vertikal und horizontal. Gemeinschaft im Licht. Also da merkt man schon, Gottesdienst kann man in dem Sinn nicht alleine feiern. Es hat ein Gemeinschaftselement. Es müssen nicht viele sein. Ich hatte noch kurz einen Schriftwechsel, da hat mir einer geschrieben, bei mir waren es jetzt am Sonntag 2000 oder am Tag der Deutschen Einheit. Da habe ich gesagt, sind es bei mir heute Abend nicht? Obwohl ich noch nicht reingeguckt habe, aber das weiß ich schon vorher. Ja, zwei oder drei. Man kann auch Gemeinschaft im kleinsten Rahmen haben, aber es müssen mehrere sein. Was muss noch sein? Es soll ja nicht irgendwie eine Versammlung sein. Wir treffen uns heute als Eigentümer der Johannesstraße 14. Das wäre auch eine Versammlung. Aber wir, und das ist mir jetzt wichtig, weil das vielleicht das erste kleine überraschende Element für den einen oder anderen ist, wir beginnen nicht, weil wir nicht wissen, wie wir sonst beginnen sollen im Namen Jesu, sondern es ist eine Proklamation, das ist ein Bekenntnis und es ist ein Anrufen. Wir wollen gar nicht anders versammelt sein, als allein in dem Namen, dem allein das Heil ist. Und der wird ausgerufen, der wird proklamiert, der wird bekannt. Die sagen, ja, aber manchmal geht es so ein bisschen feierlicher. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist dasselbe. Ist synonym. Aber ein Votum, man nennt es Votum, das halte ich für unabdingbar. Und natürlich an den Gebeten, da denke ich an die Lieder, an das Gebet, an den Dank, an das Gotteslob. Das sind natürlich alles für mich Muss-Elemente. Ich weiß nicht, ob ich alle habe. Ich habe jetzt das Brotbrechen nicht als Muss eingestuft. Ich war ein paar Jahre auch bei einer Brüderversammlung in Bielefeld und die hatten jeden Sonntag auch die Mahlfeier. Da war das also ein Element, das immer dabei war für die Kerngemeinde, allerdings nicht bei der öffentlichen Versammlung. Fällt Ihnen noch was ein, wo Sie sagen, das muss aber unbedingt sein? Bitte? Glaubensbekenntnis. Na, das würde ich mal unter kann einstufen. Apostolisches Glaubensbekenntnis, evangelische Liturgie kommt es vor. Apostolisches Glaubensbekenntnis. Aber super, gute Idee. So, was kann sein? Also Brotbrechen habe ich schon gesagt, muss nicht jeden Sonntag sein, kann aber sein, kann auch am Mittwoch sein. Wir haben es ja immer mittwochs. Auch aus Praktikabilitätsgründen, weil sonst die Versammlung so groß ist. Noch kann sein eine Liturgie, allerdings eine Liturgie mit Substanz. Ich habe gestern wo gepredigt und dann fiel das Wort Tradition und Liturgie sehr negativ. Und ich sage, Moment mal. Tradieren heißt nur überliefern. Es gibt eine negative Tradition, Überlieferung, die hat sich verselbstständigt, gelöst. Das sind religiöse Riten, also das ist ohne wirklich Substanz. Aber wir alle haben doch eine Tradition. Ich habe dann in diesem Kreis gesagt, schau mal, ihr kommt zusammen, ihr habt immer etwa gleich, ich war schon oft bei euch, ihr singt ein Lied, ihr betet, ihr lest den Text oder muss nicht genau die Reihenfolge sein, da kommt die Auslegung von Gottes Wort. Das ist auch eine Tradition. Ja, also Liturgie, es hat auch seinen Sinn, dass eine Versammlung nicht jeden Sonntag sich völlig neu einstellen muss. Wie ist es jetzt? Natürlich soll es auch nicht immer so ablaufen wie so stockelsteif und wehs. Manchmal haben Sie gemerkt, dass ich das Votum diesmal etwas später gesagt habe, eine Varianz eingebaut habe. Es war aber keine, es war keine Vielfalt. Ich hatte es schlicht vergessen am Anfang und habe es dann später eingefügt. Aber ich mag mal, wenn einer ein bisschen den Laden auch durcheinander bringt. Aber ansonsten eine gewisse Linie, gewisse Ordnung hat auch seinen Sinn. Man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Dann habe ich unter was kann, Votum haben wir ja gesagt, muss, das Wort. Habe ich mit kann. Finde schön, wie wir das machen, Hans. Das findest du auch wahrscheinlich, dass wir nicht nur sagen, wir feiern unsere Gottesstunde, unsere Bibelstunde im Namen Jesu und lesen dann ein Gotteswort oder erst Gotteswort. Ist schön, aber ich würde nicht sagen, das muss so sein. Gebetsgemeinschaft kann sein. Das Thema Vater Unser, Klammer jetzt mal aus, ich gucke auch niemand an, ist für mich jedenfalls kein Muss. Ob es für Sie ein Kann ist, weiß ich nicht, aber ist ein Thema. Aber da würden die einen sagen, das muss in die erste Gruppe, die andere in die zweite, die dritte, gar nicht unbedingt. Ja, Informationen gehören für mich auch dazu und da kann, da könnte man noch mehr sagen. Warum? Also Informationen dürfen nicht ausufern. Bei manchen Gemeinden habe ich den Eindruck, da geht es mehr um, wer hat heute Geburtstag, wer hatte Geburtstag, wer feiert welches Jubiläum, wo fahren wir dahin, was machen wir, Gemeindeausflug und so. Das muss sehr prägnant und kurz gehalten sein. Da muss die geistliche Leitung darauf achten. Aber warum ist Information etwas, was auch in Gottesdienst gehört, weil es zur Gemeinschaft gehört, dass man informiert ist. Also zum Beispiel, Schwester sowieso ist immer noch im Krankenhaus, wir wollen an sie im Gebet denken. Oder heute haben wir ja, ist heimgegangen, da gibt es ja eine Familie, ja, und so weiter, also Information. Es kommt natürlich der Punkt, wo Sie sagen, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was soll nicht sein? Jetzt wird es also spannend. Ich fange mal an mit unumstrittenen Dingen, Mythen. Ich habe bewusst nicht das Wort Verschwörungstheorie, also das ist ja alle, die da nicht der Meinung sind, sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Immer das, was die anderen sagen, was nicht geglaubt wird, ist eine Verschwörungstheorie. Ich will gar nicht auf das ein, aber was immer mehr kommt, sind, obwohl ich das auch kenne und ich mich dafür interessiere, aber man muss sehr aufpassen, Kabbala. Legenden, also außerbiblische Überlieferung. Da gibt es so viele interessante Dinge, aber wir müssen, was den Gottesdienst, was die Bibelstunde betrifft, am Wort bleiben. Was wir von der Schrift belegen können, alles andere müssen wir hintanstellen. Dann Religiosität. Plappern ohne innere Beteiligung. Also, da wären wir bei bestimmten Gebeten, die kann man natürlich so, man kann so und so singen. Okay. Jetzt musste ich schmunzeln, denn Hannah hat so wunderbar wieder mal ihr Vorspiel gemacht und prompt kam das und ich musste schon schmunzeln. Ich habe mir nämlich hingeschrieben, klatschen. Was soll nicht sein? Klatschen. Jetzt will ich nicht so streng sein. Ich weiß ja, wenn ihm, also der Mensch ist ja kein Automat. Und wenn jemand seiner Freude Ausdruck bringen, verleihen möchte und das dann auch zeigen möchte, meine Güte, geht die Welt jetzt nicht davon unter. Aber ich sage Ihnen, wo für mich das problematische Element ist. Das problematische Element beim Klatschen ist, dass man ganz leicht in Richtung Veranstaltung, in Richtung Darbietung, in Richtung Applaus und Menschenverherrlichung rutscht. Ich habe immer das gleiche Beispiel, aber es ist wirklich so, Sie könnten auch nachher am Ende der Predigt Tomaten werfen oder Beifall klatschen. Ist mir in der Schweiz schon mal passiert, also nicht mit dem Tomaten werfen, sondern mit dem Klatschen. denn die wussten in der Kirche gar nicht, wie ändern wir jetzt. Und der Mensch hat aufgehört, da war übrigens das Standardopfer ein 5-Franken-Stück. Also ich werde das nie vergessen, aber das ist ein Thema für sich. Lauter 5-Franken-Stücke waren da eingeworfen worden. Ja, also ich bin skeptisch, ich sage es Ihnen ehrlich. Und meistens sage ich, irgendein Klatschkamel fängt an und der Rest klatscht mit. Ich habe es mal ausprobiert, saß bei Maybrit Illner da im CDF in Berlin, wollte ich mir mal anschauen. Und da waren so 100, 150 Leute, da wirst du ja mehr gefilzt wie am Flughafen, wegen Terrorgefahr oder sonst was. Da waren auch ein paar Spitzenpolitiker da. Und an irgendeiner Stelle, wo ich gedacht habe, da klatsche ich jetzt mal, weil ich das bewusst ausprobieren wollte, habe ich angefangen zu klatschen. Und tatsächlich alle 150 haben mitgeklatscht. Es klappt. Das ist so, ich weiß nicht, warum das so ist. Also bitte, wie gesagt, ich will da nicht zu streng sein, aber ich sag mal, sind wir vorsichtig. Gerade hat ein bekannter Lobpreisleiter aus den USA, aus Kalifornien, ein Buch geschrieben, dass er als bekennender Lobpreismensch, so muss ich mal sagen, dass er den Eindruck hat, das hat sich bei ihm völlig verselbstständigt. Es ist ein Business geworden, es ist ein Geschäft geworden, es ist eine Unterhaltung geworden, es ist professionell geworden. Es hat sich irgendwie losgelöst von dem, was es eigentlich soll. Zum Lob Gottes. Und da brauche ich anschließend nicht klatschen. Okay, lassen wir das mal mit dem Klatschen. Wobei, eins sage ich noch zum Klatschen. War eine Zigeunerversammlung, darf man ja nicht mehr sagen. Und ich sage es auch nicht, dass es eine Zigeunerversammlung war, sondern es war eine Versammlung von Sinti und Roma. Da war ich als junger Gläubiger und es hat mir so gut gefallen. Da fand ich es mal gut. Und dann sagt der leitende Bruder da vorne bei dieser Evangelisation ins Zelt, sagt er, die Menschen begrüßen ihre Stars, ihre menschlichen Stars. Wir begrüßen unseren Star Jesus Christus. Und dann haben die aber, das Klatschometer, das ist nach oben geschossen ohne Ende. Also, okay. Ja, Martin Luther nennt, und da muss man natürlich sehen, dass er auch Kind seiner Zeit ist, 1523 drei große Missbräuche den Gottesdienst betreffen. Erstens die fehlende Auslegung der biblischen Lesung, also die Unterweisung. Zweitens, und da ist er natürlich Kind seiner Zeit, die Bezugnahme auf Heiligenlegenden. Und drittens die Praxis für Geld messen lesen zu lassen, wodurch liturgisches Handeln als ein Werk missverstanden würde. Und jetzt kommt's, worauf es mir vor allem ankommt. Luther stellt den Christusbezug ins Zentrum und sieht den Gottesdienst als von Gott geschenktes Benefizium, das heißt als etwas, was Gott seiner Gemeinde schenkt, eine Wohltat, wo Gott etwas gibt und wo Gott in der Mitte steht. Und nicht als ein vom Menschen gemachtes Sakrificium, also Opfer. Also wenn man das so nimmt, dann dienen wir in dem Sinn nicht Gott, sondern Gottesdienst heißt, Gott steht in der Mitte und wir lassen uns von Gott dienen, belehren. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Wir kommen von ihm her und begegnen dem anderen, indem wir von Jesus herkommen. Ist ein ganz anderes Gottesverständnis. Der Gottesdienst ist nicht dazu da, dass ich heimgehe und sage, das hat mir aber jetzt gut gefallen. Da war Unterhaltung. Die Stunde ging aber schnell rum. Das war gut. Sondern die entscheidende Frage ist, kommt Gott zu seinem Recht? Steht er in der Mitte? Nicht komme ich zu meinem Recht? Insofern zeigt sich die Unmündigkeit von Gottesdienstteilnehmern und von Glaubenden, wenn sie sagen, das hat mir nichts gebracht. Ich weiß schon, man kann es auch anders interpretieren, aber ich interpretiere es jetzt mal so, wie es wörtlich gemeint ist. Also, es geht um mich und nicht so sehr um ihn und um die anderen. Natürlich müsste man jetzt, und da merken Sie schon, irgendwo ist das Thema ja sehr weit, neben den Hard Facts auch noch oder den Hard Faktoren, die Soft Faktoren dazu nehmen. Denn selbst wenn in einer Versammlung, in einem Gottesdienst alles richtig abläuft, es aber eisekalt ist, fehlt ja immer noch was, oder? Ich meine, Jesu Nähe ist ja nicht nur richtige Lehre, ist ja nicht nur Lob, ist ja nicht nur Ehrfurcht, ist ja nicht nur Ausrichtung auf den gegenwärtigen Herrn, sondern da kommt ja auch etwas wie, dass das Herz berührt wird. Eine Wärme, eine Barmherzigkeit, ein Angenommensein. Also haben Sie den Eindruck, wenn Sie die Bibel lesen, Jesus guckt erstmal, dass da alles Tutti Paletti ist bei dem, der oder der, die da auf ihn zukommt? Nee. Da sind erstmal die Arme so. Und dann werden vielleicht auch Dinge angesprochen, die nicht so okay sind. Und eine Versammlung ist ja auch eine Begegnung mit Gott. Und Gottes Arme sind nicht nur am Kreuz, sondern grundsätzlich so. Herzlich willkommen. Wenn du nicht so ganz kompatibel bist, sind wir alle noch nicht, aber der Herr hat sein Werk an uns. Und also das ist mir wichtig zu sagen. Und ich sage mal, manche Versammlungen achten so furchtbar drauf, dass alles ganz lehrmäßig sauber läuft. Ich bin absolut ein Lehrtyp. Ich weiß, dass die Lehre wichtig ist. Aber wenn darüber die Barmherzigkeit und die Liebe vergessen wird, dann wird es schräg. Ich spiele nicht die Liebe gegen die Lehre aus, denn die Liebe ist lehrhaft. Die Liebe hat Substanz, das ist nicht irgendeine Liebe. Aber sie beinhaltet eben auch diese Soft-Faktoren, dass ein Herz berührt wird, dass jemand sich willkommen weiß, dass es bei uns warm ist. Und es spielt in einer Gesellschaft, in der die Beziehungen immer mehr auseinandergehen und immer mehr Beziehungsunfähigkeit, Narzissmus sich Raum greift, eine immer größere Rolle. Die Leute wollen ein Zuhause haben, sie wollen angenommen sein. Und ich denke manchmal, ich bin kein Psychologe und ich bin da kein Fachmann, aber manches Verrückte macht mancher Mensch auch nur deshalb, weil er sich irgendwie noch von der Masse abheben möchte, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Es wird ja immer verrückter, oder? Ist ja immer schräger. Also in Summa, oder man könnte auch Quintessenz sagen, Gott muss im Gottesdienst in der Mitte sein. Er wird geehrt. Er wird verherrlicht, auf ihn wird gehört, er wird angebetet, er soll besungen werden, um ihn geht es. Es ist sein Gottesdienst, er gehört ihm. Die Versammlung ist sein Eigentum. Er hat jeden Einzelnen mit seinem Blut teuer erkauft. Um ihn dreht sich alles, nicht um uns. Es kommt aber das Wunderbare. Wenn sich alles um den einen dreht, sind wir reich beschenkt. Also das hat eine Rückkopplung, dass wir auf Gott so ausgerichtet sind, weil die Gegenwart und die Gemeinschaft mit Gott uns reich beschenkt. Aber das ist mir jetzt nochmal wichtig, weil ich da den Eindruck habe, dass da viel Fehlstellung ist. Was soll ein Gottesdienst? Er soll Gott ehren, er soll Gott in der Mitte haben, er soll Gott zum Zug kommen lassen. Er soll Gottes Worte, Gottes Willen, Gottes Gedanken darlegen. Das ist die Mitte, das ist die absolute Mitte. Alles andere muss sich dem unterordnen. Man kann ja mal überlegen, wenn man jetzt die Fragen anhand von dieser Ausrichtung stellt, was muss, was kann, was sollte nicht sein. Man könnte auch sagen, was dient diesem Ziel, was nicht, was steht dem entgegen. Wir stellen generell fest, das hat mit der Aufklärung, Humanismus-Aufklärung zu tun, dass wir von der Theozentrik in die Anthropozentrik gehen. Davon bleibt die Gemeinde auch nicht verschont. Das heißt, dass nicht Gott und das Wandern in die kommende Welt in der Mitte des christlichen Menschen steht, sondern das Leben hier und der Mensch hier. Der Mensch als Mitte aller Dinge. Geht immer um den Menschen. Nach Gott wird nicht gefragt. Der Mensch ist nicht nur das Maß aller Dinge, sondern er ist auch sozusagen der Ankerpunkt, an dem alles gemessen wird und auf den sich alles fixiert. Und das ist schon ein Grundfehler. Wenn ich in einer Versammlung sage, was wollt ihr? Ich meine, natürlich darf man auch mal nachfragen. Es kann ja sein, dass Dinge vergessen werden von der Schrift oder nicht genug. Und so, das schon, aber es ist eigentlich, bitte, ich sage es mal zugespielt, es ist eigentlich völlig wurscht, was wir wollen, entscheidend ist, was Gott will. Da kommen wir nicht zu kurz, da brauchen wir keine Angst haben, aber das muss doch mal klar sein. Und ich gehe doch nicht in die Versammlung, damit Gott zufrieden ist oder damit ich was davon habe. Da habe ich doch das ganze Christsein gar nicht verstanden. Im Neuen Testament, das habe ich am Eingang schon gesagt, gibt es kein eigenes Wort für Gottesdienst. Also Wenn Sie die Predigt vom letzten Sonntag gehört haben, mir hat es so gut gefallen mit den 168 Stunden, weil ich erst mal rechnen musste. Hey, 168 Stunden die Woche? Wieso 168 Stunden? 7 mal 24 ist 168. Sie haben es natürlich sofort erkannt. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Fand ich gut. Der eigentliche Gottesdienst ist immer. Das haben wir ja auch deutlich in der Schrift und das haben wir auch am Sonntag gehört. Aber diese spezielle Art, sich im Namen Gottes, im Namen Jesu zu versammeln, das nennt die Schrift eigentlich nicht Gottesdienst, sondern da heißt es das Zusammenkommen im Namen Jesu, etwa 1. Korinther 5, Vers 4 oder in Jakobusbrief heißt es, wenn einer in die Gemeinde kommt, damit ist gemeint in die Versammlung. Ja? Und der Gottesdienst hat zwei Richtungen. In der Mitte steht Gott, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Also zunächst mal hat der Gottesdienst eine vertikale Ausrichtung nach oben. Natürlich von oben runter, aber beides. Beziehung. Beziehung heißt ja Austausch. Heißt Begegnung. Beziehung heißt, man redet miteinander, man hört aufeinander. In dem Fall ist natürlich der Herr ein ganz besonderer Beziehungspartner. Jeder Gottesdienst hat das als tragendes Element. Und aus dieser vertikalen Beziehung darf die horizontale Gemeinschaft werden. Aber nicht anders. Weil wenn das fehlt, dann können wir auch wirklich alles Mögliche machen. Hauptsache zusammen. Und so ist ja auch mancher Hauskreis zum Spieleabend mutiert. Darf man mal spielen, aber nicht am Hauskreisabend. Aber ich meine, wirklich, das ist nicht erfunden, was ich sage. Ich weiß von Kreisen, die haben mal angefangen und am Schluss haben sie eigentlich nur noch gespielt. Das ist auch eine Form des Zusammenseins. Aber es ist nicht Gemeinschaft im Licht mit dem, der das Licht in Person ist. Martin Luther, er wird noch ein-, zweimal diese Abend zitiert, hat bei der Einweihung der Schlosskirche in Torgau, ich war gerade vor 2 Wochen in Torgau, und bin dort auch gestanden, ein prächtiger Bau an der Elbe, spielt auch im Zweiten Weltkrieg eine besondere Rolle, sind die Amerikaner und die Sowjettruppen einander begegnet, 45. Und da sagt Martin Luther, das war natürlich nicht im Zweiten Weltkrieg, nur zur Klarstellung, Martin Luther war ein bisschen früher. Zur Einweihung der Schlosskirche, dass nichts anderes darin geschehe, er meint im Gottesdienst, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heilig Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Martin Luther setzt einen eindeutigen Schwerpunkt. Er sagt weiter, es weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was Kirche, also er meint Gemeinde sei, nämlich die Schäflein, die ihres Herrn Stimme hören. So heißt dann auch im Schmalkaldischen Artikel 3. Also es geht im Kern beim Gottesdienst um das Hören auf die Stimme Gottes. Das Reaktion dann natürlich auch Lob und Bitte und andere Dinge. Ja, wie hören wir die Stimme Gottes? Wenn wir in den nächsten Tagen morgens unsere Gebetsgemeinschaft haben, dann mache ich es gern mal so, wobei ich dieser Tage die Gebetsgemeinschaft nicht leite, aber nächste Woche dann wieder bei der prophetischen Woche, das heißt, jetzt sind wir mal still. Aber das Stillsein sage ich nicht deswegen, dass wir jetzt sozusagen eine Stimme hören, sondern dass wir mal uns bewusst machen, vor wem wir jetzt stehen und nicht einfach aus dem Getriebe des normalen Betriebs anfangen zu beten oder so. Aber wie hört man Gottes Stimme? Aus seinem Wort. Und deswegen haben die Reformatoren das Wort in die Mitte gestellt, die Kanzel, die Predigt, die Schrift. Die Reformation ist eine Bewegung der Schrift. Und wenn gefragt wird, wie können Gemeinden wieder gesund und geistlich vital werden, zurück zu den Wurzeln, ad fontes, zurück zur Schrift, zum Vertrauen in die Heilige Schrift. Das ist das Mittel, das Gott gewählt hat, wie er sich mitteilt, wie er spricht. Meine Worte sind Geist und Leben. Und Sie spüren das in einer Versammlung, die unter Gottes Wort und in Gottes Namen geschieht, da geschieht etwas mit Ihnen, wenn Sie sich darauf einlassen. Man wird gereinigt, man wird verändert, man wird ausgerichtet, es wird wieder neu, man wird wieder neu in die Spur gebracht. Stimmt's? Es ist so. Es ist auch noch was anderes, wie wenn man bloß allein die Bibel liest. Es hat etwas mit dieser besonderen Gemeinschaft unter Gottes Wort. Die Menschen also, die auf die Stimme Jesu hören, sind Gemeinde. Im Augsburger Bekenntnis, Artikel 7, da war vor allem Melanchthon, aber Luther auch im Hintergrund, die Ekklesia, die Gemeinde, ist die Zusammenkunft der Gläubigen, in der das Evangelium rein gepredigt, ja, und jetzt kommt eben das Kirchliche, und die Sakramente recht verwaltet werden. Na, wenn, ich sage mal, wenn die ganzen Erneuerungsbewegungen und wir müssen wieder die Leute in die Kirchen und sonst wohin bringen, da ist der Weg. Da ist der Weg. Und wer dann nicht kommt, bei dem haben wir auch keine Aufgabe. Ich kann doch nicht mit Speck im geistlichen Sinn Mäuse fangen. Ich kann doch nicht sagen, dann machen wir eben einen geistlichen Bauchtanz. Geistliches Kuchen backen. Sie dürfen Kuchen backen, Bauchtanz auch in der Familie. Aber es ist doch ein heiliger Ort, eine Versammlung Gottes im Namen Gottes. Und da muss und darf und soll das Wort wirken. Die Gemeinde wird von den Reformatoren und der Gottesdienst verstanden als ein Geschöpf des Wortes Gottes. Du sagst, der mit seinem Wort, so ein Buchstabenchrist da vorne. Nein, das ist, weil Gott das so entschieden hat. Das ist der Weg, den Gott wählt. Durch das Evangelium wird der Glaube gestärkt, wird Glauben geweckt. In Römer 10, Vers 17 heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, hat Luther übersetzt, aber wörtlich aus dem Hören des Wortes, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und jetzt merken Sie, wenn einer sagen will, ich will das Entscheidende in einem Gottesdienst verhindern, was muss er dann machen? Möglichst viel alles Mögliche, möglichst wenig Wort. Dann hat er das Entscheidende geschafft. Jesus betet am Ende seines irdischen Lebens: Ich bitte aber nicht allein für Sie, so Johannes 17, Vers 20, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich gläubig werden. Ja, wie? Entschuldigung, war Andreas bei Ihnen schon im Schlafzimmer? Petrus, Thomas, aber doch wenigstens Johannes im Wohnzimmer, oder? Ja, wie sind die denn mit ihrem Wort unter uns? Lebendig gemacht durch den Geist Gottes, der Bibel, die durch ihr Wort zum Glauben kommen. Die erste Generation hat sie ja noch lebendig und live erlebt, aber dann haben sie es aufgeschrieben, inspiriert vom Geist Gottes. So ist der Herr heute in unserer Mitte. Und deswegen will der Teufel alles unternehmen, um dieses Wort abzuschießen, madig zu machen und rauszudrängen, in jeder Hinsicht. Also das zentrale Element ist das Wort, die Predigt, die Lesung. Ich habe schon gesagt, deswegen haben die Reformatoren die ganzen Bilder und alles andere, den ganzen Kult. Sie haben nicht alles beseitigt, das ist nicht wahr. Aber sie haben die Kanzel in die Mitte gestellt, also gleichsam wollten sie damit das Wort, die Verkündigung, die Gottesbotschaft, das Evangelium, den Christus in die Mitte stellen. Darum geht's. Das können Sie ja mal fragen in Ihrer Heimatgemeinde, wie hoch ist eigentlich, sage ich einmal, dieser Anteil bei uns im Gottesdienst? Was machen wir eigentlich, wenn wir eine Stunde oder eine Viertelstunde zusammen sind? Ich komme in Gemeinden und ich will keine Namen nennen, aber ich sag mal so, da ist, also meistens, ich werde ja sowieso nur dann eingeladen, wenn schon gewisse Voraussetzungen da sind, sonst kommen sie schon gar nicht auf mich. Aber ich muss sagen, die Tendenz ist immer weniger Predigt und immer mehr alles Mögliche. Gut, ich weiß, der moderne Mensch ist zerstreut, ist abgelenkt und durchschnittlicher Schüler kann sich heute noch 8 Minuten konzentrieren. Habe ich jetzt erfunden, aber könnte auch sein, ne? Also ich weiß, das ist schwierig, aber schauen Sie, wenn eine Predigt 12 Minuten geht und das eine ganze Predigt für eine ganze Woche sein soll, wie soll da ein systematischer Zusammenhang, ein Einführen in das Wort Gottes in die Lehre stattfinden? Das geht doch gar nicht. Haben Sie Ihren Beruf gelernt mit 12 Minuten in der Woche, in der Berufsschule oder in der Ausbildung? Ist doch Quatsch. So nach dem Motto, das muss halt auch sein. so aus Traditionsgründen. Nee, das muss nicht auch sein. Das ist unser Lebenselixier. Das ist das Wasser für den, wie das Wasser für den Fisch ist für uns, das Wort, die Gegenwart des Herrn. Und deswegen sagt Martin Luther, der die Predigt im Gottesdienst an die erste Stelle setzt, dass das die Viva Vox Evangelii ist, die lebendige Stimme des Evangeliums. Nun, der Gottesdienst ist im Neuen Testament keine Einbahnstraße. Das ganze Denken Klerus, Laien, ist alles später erst gekommen. Hat auch bestimmte Gründe. Und dafür, es ist nicht nur Fehlentwicklung, aber überwiegend Fehlentwicklung. Ihr alle seid heilig. Wir sind Glieder an dem einen Leib. So aber zusammenkommt, so hat ein jeder. Die Reformatoren haben vom allgemeinen Priestertum aller Heiligen, aller Glaubenden gesprochen. Es gibt nicht nur Dienende und nur Empfangende. Es gibt im Reich Gottes nicht Profis und Laien. Es gibt nicht Klerus und Laien. Es gibt Kinder, es gibt Söhne Gottes, es gibt Glieder am Leib des Christus, die auf einer Stufe stehen. Dass Gott bestimmte Begabungen schenkt, die sich dann auch entfalten sollen, das ist was anderes. Aber nicht, dass ein Vorturner da ist und der Rest turnt nach. Und das ist leider bei vielen Gemeinden so. In 1. Korinther 10 bis 14 haben wir die ausführlichste Beschreibung. Das können wir jetzt natürlich nicht ganz lesen. Da sieht man aber, dass die ganze Gemeinde engagiert ist. Das waren natürlich in der ersten Zeit waren das Hausgemeinden. Das heißt, um eine Familie, erweiterte Familienkreis, das waren auch nicht so viele. Das wäre jetzt zum Beispiel schon an diesem Abend relativ schwierig. Aber trotzdem sollten wir dieses Ideal vor Augen haben, wenn Paulus in 1. Korinther 14, Vers 26 sagt, wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Der eine singt ein Lied, ein anderer legt die Heilige Schrift aus, ein dritter hat eine Weisung von Gott, wieder einer spricht und so weiter und so weiter und so weiter. Und Paulus sagt dann im Kolosserbrief, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Wir wollen in die Schlussgerade einbiegen und uns fragen, was bedeutet das jetzt für uns? Wo muss Gott uns vielleicht korrigieren? Was ist an unseren Erwartungen, an unserer Haltung zum Gottesdienst jetzt bestätigt von der Schrift und was widerspricht der Schrift? Eine gewisse Parallele, es hinkt ein bisschen, ist, wenn man das Alte Testament liest. Dort war ja Gott ist die ganze Erde und er hat alles geschaffen. Du kannst Gott überall begegnen, Feuerland, an der Arktis, Antarktis, in Sibirien, sogar in Deutschland. Aber im Alten Bund hat Gott ein besonderes Land und eine besondere Stadt, einen besonderen Berg und einen besonderen Ort gewählt, wo er in Besonderheit wohnt und zu Hause ist, wo eine besondere Gottesbegegnung ist, wo ein besonderer Grad der heiligen Gegenwart Gottes ist. Es ist der Tempelberg in Jerusalem gewesen und dort natürlich der Tempel und dort das Allerheiligste. Und jetzt konnte man da als Israelit, als Vorbild auch für das neutestamentliche Gottesvolk, wenn man sich Gott nahte, da konnte man nicht gerade so vom Acker losmarschieren und wie man so gerade war, verstritten mit seiner Luise zu Hause, Krach mit den Nachbarn, Rechtsstreit noch mit irgendeinem anderen, dem man ein Vieh, das man ein bisschen überpinselt hat, als zu teuer verkauft hat und dann konnte man da gerade im Tempelbereich gehen. Und das wusste auch jeder Israelit, der aufrichtig vor Gott steht. Und deswegen gab es um den ganzen Tempelbereich um diese Tauchbäder. Und ich habe schon mal gesagt, kein Israelit, der wirklich die Schrift kannte, glaubte, dass man durch Untertauchen unter Wasser, lebendiges Wasser, also es floss weiter, brachte den Dreck weg, dass das Sünden wegnimmt, sondern das war, man brachte zum Ausdruck, ich bin nicht würdig, ich bin zu schmutzig, ich bin zu unrein, ich genüge der Heiligtum des Tempels nicht, der Gegenwart Gottes. Ich kann vor dir nicht bestehen. Das kommt da zum Ausdruck. Das war also praktisch konkludentes Handeln, das war ein Ausdruck eines Gebets. Und dann haben sie sich gereinigt nach der Ordnung, die Gott da gegeben hat. Und dann konnten sie Gott begegnen, besonders begegnen. Wie gesagt, Gott ist ja überall. Dann haben sie auch das Reden Gottes besonders erlebt, den Lobpreis Gottes. Der Herr hat sogar gesagt, wenn ihr Fragen habt und ihr kommt nicht klar, dann geht nach Jerusalem, wo ich meinen Schem, meinen Namen wohnen lassen will. Und dort könnt ihr die Priester fragen, in denen in Besonderheit mein Geist ist, und die werden euch Weisung geben. Man hat also den Willen Gottes erfahren. In der persönlichen Sache vielleicht, in der Rechtssache, wie auch immer. Und jetzt sagt Paulus, er sagt es individuell, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also da wohnt Gott in uns. Jeder einzelne Christ, ich hoffe, alle sind Christen hier, sind ein Tempel. Und der Tempel ist der Hoheitsbereich Gottes. Er eifert darum. Bei Israel hieß es, er tastet den Augapfel an, als die Nazis nach den Juden gegriffen haben. Aber wer den Tempel Gottes verdirbt, den verdirbt Gott, heißt es im Korintherbrief. Also jeder Einzelne wird als Tempel bezeichnet. Aber auch die Gesamtgemeinde, 1. Korinther 3,16, wird als Gemeinschaft als Tempel Gottes bezeichnet. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Der Geist Gottes in euch wohnt, und in Epheser 2,21 heißt, dass alle zusammengefügt werden zu dem einen Bau, der Wohnstätte Gottes. Gott wohnt in ihrer Mitte, in ihren Herzen. Also die Parallele zum Tempelbereich ist berechtigt. Und jetzt können Sie das ganze Alte Testament vom Neuen Testament von Paulus her lesen, nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern nach der Geisterfüllung auf der Jesusebene. Und dann haben Sie, wie sollen wir Gott begegnen? Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Es ist so krass, dass Sie sagen, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Pesach, jetzt war ja gerade Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot. Ich glaube, Sukkot ist jetzt Ende der Woche vorbei. Fing Freitagabend an mit den Hütten und so. Sukkah. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, da werden ja viele Opfer gebracht damals nach der Vorschrift des Herrn. Und dann siehst du da so einen Priester, der so ein geschächtetes Lamm dann auf den Brandopferaltar trägt, und dann bestimmte Dinge sind zu entfernen, bestimmte Dinge sind zu verbrennen. Und dann trägt er so mit einer Arm das geschächtete Lamm, und auf der anderen Seite lutscht er ein Eis. Ist ja nicht schlimm, ein Eis zu lutschen, oder? Ich meine, ich lutsche auch mal gerne ein Eis, aber es ist nicht kompatibel. Ist nicht kompatibel, kann man sich nicht vorstellen. Das ist jetzt banal. Aber noch schlimmer ist eine innere Unwürdigkeit. Ich komme in das Haus des Herrn und bin mich dessen gar nicht bewusst, als ging ich in ein Wirtshaus, als ging ich in einen Sportverein, als gehe ich zum Kaninchentierzüchterverein. Die alten Brüder haben gesagt, du kannst nicht nachdenklich genug in eine Versammlung gehen. Gott ist besonders gegenwärtig. Das heißt nicht, dass man besonders steif, irgendwie aufgetakelt und angezogen sein muss. Aber dem Ort und dem Anlass angemessen, würdig. Und das meint vor allem authentisch, natürlich, die Herzen offen, innerlich still. Ich will jetzt Gott begegnen. Und Herr, zeig mir auch, mit wem ich ins Gespräch kommen soll. Und ich suche jetzt nicht nur nach lauter Fehlern, auch nicht in der Bibelstunde am 4. Oktober. Und wie lange macht er wohl auch noch? Sondern ich sage, Herr, was hast du mir zu sagen? Das gilt übrigens auch bei jeder Kritik, die uns erreicht. Es wurscht, wer sagt, kann auch falsch oder daneben sein. Ich kann mich 100-mal am Boten stören oder an der Botin und sagen, ja, die muss gerade, der muss gerade. Ich habe zu prüfen, ist es vom Herrn, und dann habe ich mich dem zu stellen. Und wenn es nicht vom Herrn ist, darf ich es auch wegschieben. Gereinigt, geheiligt. Ich bin da wirklich nicht eng. Neulich kam jemand zu mir, sagte, es stört so furchtbar, dass die Leute in der Versammlung da ihre Wasserflaschen haben und was weiß ich was alles. Ja, ich würde jetzt nochmal dann den Gottesdienst von so einer Freizeitversammlung unterscheiden und von der Bibelstunde. Ich habe auch mal einen Kaffee dabei, sonst wirst du ja müde, ne? Und so, also, aber ich weiß nicht, manches geht mir dann schon zu weit. Ich will jetzt nicht in Details gehen und ich will auch nicht nur im Äußeren hängen bleiben. Aber dass wir ganz neu sagen, Mann, ich bin gewürdigt, in die Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Herrn der Herren zu treten. Und Gott möchte mir begegnen und im Bruder, in der Schwester. Und ich darf eine Dankbarkeit reflektieren, ein Lob, ein Fragen. Und da gibt's Menschen mit tiefer Not und andere Menschen, die sich gerade so freuen. Und ich möchte da nicht rumtappen, wie man in der Fußgängerzone rumtappt. Schon eine ganz andere Haltung. Wenn wir dann noch bedenken, dass unser Gottesdienst ja nur in gewissem Sinn ein Abbild ist, ein Schatten des himmlischen Gottesdienstes, Hebräer 8, 9, 10. Übrigens, die orthodoxe Kirche, die hat die Vorstellung, deswegen dreht sich der orthodoxe Priester, also der würde seine Liturgie, ich zeige Sie mal kurz, wie der das jetzt machen würde, der würde das so machen. Da vorne ist der Herr, da, das Heiligtum, ja. Weil die Vorstellung ist, wir sind jetzt eingeklinkt in den himmlischen Gottesdienst, wo Myriaden versammelt sind und stellen uns hinten an und loben und preisen Gott mit. Und deswegen dreht er sich auch um. Der größte Gräuel ist Gott Religiosität ohne Herz, ohne innere Beteiligung. In Amos 5, 21 heißt es, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Haufenspiel nicht hören. Gott hat nichts gegen Lieder, Gott hat nichts gegen Haufenspiel, aber er hasst rein äußeren Vollzug ohne innere Herzensbeteiligung. Zwei letzten Punkte. Wir sollten unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Ich habe es leicht, habe mal ausgerechnet, ich habe so 300-400 Versammlungen jedes Jahr. Entweder halte ich sie selber oder ich bin dabei. Also wenn du schon von Berufswegen, dann kannst du natürlich, also ich glaube, ich habe genug Mord. Naja, das hat man nie, aber ich meine, aber so, ich weiß auch, als ich noch andere Situationen hatte, dass es manchmal ein Kampf ist, vor allem wenn man einen Stall voll Kinder hat. Und es ein Aufgerödel ist, bis man die ganze Truppe mal einigermaßen startklar hat. Prompt purzelt es wieder beim Kleinsten in der Hose, nachdem man gerade losfahren wollte. Und so, ich weiß schon, was das für Kämpfe sind und so. Und wir dürfen da auch nicht unbarmherzig sein. Aber das Zusammenkommen im Namen des Herrn darf kein Lust- und Laune-Prinzip sein. Und leider in einer Zeit der Individualität führt das immer mehr dazu, dass Menschen unverbindlich in einer Gemeinde, ja, man muss sagen, nicht sind. Online-Gottesdienst, Podcast, Bücher, ganz eigener, eigenartiger und eigenwilliger Frömmigkeitsstil, keinerlei Korrektur. Alles, was irgendwie schräg läuft, ach, das brauche ich mir nicht antun. Und dabei brauchen wir doch einander. Und wissen Sie, was mir so hilft, wenn ich denke, Mensch, was ist das für ein Laden? Dann denke ich, oh Mann, was bist du für ein Typ? Und die müssen dich doch auch aushalten. Dann weist einander Gnade, wie Gott euch Gnade erwiesen hat. Wir sind aber nicht zusammen wie im Schachclub, dass wir sagen, da gehe ich hin oder da gehe ich nicht hin, sondern wir sind mit heiligem Ruf berufen worden. Wir sind zugerüstet. Und Gott hat uns Aufgaben gegeben, die allweit wirken sollen. Jetzt schon und in der Zukunft erst recht. Und da geht's doch nicht drum, ob ich jetzt gerade Lust habe oder ob ich keine Lust habe oder ob mir da, die haben mich aber beleidigt, ich bin verletzt. Ja und? Ja und? Bist du denn ein Möschen? Ich bin doch nicht wegen dem oder der da, sondern ich möchte um des Herrn willen sein. Und wenn es was ist, was nicht klar ist, dann lass es uns klären. Manche Dinge kann man nicht klären, da bleiben die Meinungsunterschiede. Aber es muss nicht zum Zerwürfnis kommen. Und das ist leider in der jungen Generation viel mehr. Ich möchte nochmal John Payne lesen. Sie stellen sich ein Christentum nach ihren Maßstäben vor, in dem Verlässlichkeit, Disziplin und christliches Nachgehen und Begleiten kaum vorkommen. Das offensichtliche Problem mit diesem Ansatz ist, dass es in der ganzen Heiligen Schrift einen solchermaßen privatisierten Glauben nicht gibt. Er ist dem biblischen Christentum ganz fremd. Ein Christ ohne eine Gemeinde wird als einsames Schaf in der Wildnis angesehen, das zahlreichen Gefahren ausgesetzt ist, das dem Untergang geweiht ist. Und das Bild mit dem Stein, der von Steinen in der Mauer getragen, von der zeitlichen Steinen gehalten wird und der die Steine über sich trägt, ist sehr gut. Ich bin nicht Christ und Gemeinde für mich allein. Es mag Gründe geben, altersbedingt, krankheitsbedingt oder wenn es am Ort keine Versammlung oder sonst irgendwas gibt, aber dass ich sozusagen aus diesen Gründen, die ich jetzt genannt habe, die ja gar keine Gründe sind, die Gemeinschaft nicht wahrnehme, das ist also überhaupt nicht gut. Die Brüder haben gesagt, man muss sich zweimal bekehren. Einmal zu Jesus und einmal zur Gemeinde. Und das ist ein Laden. Stimmt's? Und da gehöre ich dazu. Und ich bin auch eine Type. Und ich kann mal, warum, was wollte eigentlich Gott mit mir? Ich wäre einer der Ersten, die ich aussortieren würde. Aber macht Gott nicht. Und mit welchem Recht kann ich dann irgendeinem Bruder, irgendeiner Schwester sagen, was willst denn du hier? Schräger Vogel. Es heißt in der Schrift, dass in den letzten Tagen die Menschen viel von sich halten werden und wenig von den anderen. Wenig von den anderen habe ich ergänzt. Und ein Christ, der in Gottes Licht und Gegenwart lebt, hält immer weniger von sich und immer mehr von den anderen. Also ich schließe mit dem göttlichen Befehl. Da waren die Christen, an die der Hebräerbrief gegangen ist, Mitarbeiter des Paulus oder Paulus selber. Wir hatten schwierige Zeiten zu durchstehen und da hätte Paulus oder wer es auch immer war, jetzt schreiben können, naja, denn wenn es so gefährlich ist und so viele Nachteile mit sich bringt, sich öffentlich zu Jesus zu bekennen und in eine Gemeinde zu gehen, dann lasst das halt, ihr könnt ja auch zu Hause Bibel lesen. Und genau diesen Christen schreibt er, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wie? Indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Und da merken wir den inneren Konnex, geistliches Leben, Gemeinschaft, Verbindlichkeit. Ich hoffe, es ist etwas deutlich geworden von den Gedanken Gottes über die wöchentliche Versammlung der Gemeinde. Und was glauben wir, unsere Geschwister, die in den KZs in Nordkorea sitzen oder andere verfolgte Christen, wie die froh werden, sie hätten so eine Möglichkeit wie wir. Wie die danach lechzen, mit jemandem zu beten, zu singen, Gottes Wort zu hören. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Treue und deine Güte. Mit heiligem Ruf hast du uns gerufen. Zu einem heiligen Beruf. Und wir danken dir, dass wir mit hineingenommen sind in dein Werk, dass wir zu dir gehören dürfen und dass du uns ganz besonders auch zurüsten möchtest, reif werden lassen möchtest, erwachsen werden lassen möchtest, dass wir auch in unseren Versammlungen dich in der Mitte haben und Acht haben aufeinander. Wenn einer müde wird, dass wir ihm Mut machen. Wenn einer schräg geht, dass wir sagen, geh wieder gerade. Der Herr vergibt dir und der Herr gibt dir einen neuen Anfang. Und wir danken dir, dass so viel Wertvolles auch geschehen darf. Ja, und wirklich von Herzen Dank, dass wir einander haben. Dass du mit deiner Gemeinde, auch mit unserer und mit uns deinen Weg hast. Und so preisen und loben wir dich und rühmen deinen Namen. Amen.